Moinsen.
Moin, moin.
Na, how goes it you?
Ja, soweit. Das fühle ich mich ganz, ganz gut. Bin ja jetzt ein Jahr reifer und schlauer geworden diese Woche.
Stimmt, du bist schon wieder älter, ne?
Ach, ja, ja, ja. Genau.
Ja, seitdem du mir den also Geburtstagstermine kann ich mir unmöglich auswendig merken. Also wirklich, natürlich einfach aufgrund der Menge ist das natürlich irgendwann nicht mehr möglich und so, ja, ne? Der Leute, die man so kennt, die man beglückwünschen möchte. Und selbst bei den Liebsten fällt es manchmal schwer. Aber du hast mal irgendwann gesagt, 9-11, das kann ich mir natürlich super merken.
Ja, das merke ich auch. Also seit damals jedes Jahr in meiner Inbox auf Facebook und sonst wo, dass man sich, ich meine, man wird natürlich auch erinnert, aber es ist schon so, dass alle immer sagen, jetzt wäre es mir fast durchgegangen, aber dann kam wieder irgendeine Doku vorhin über 9-11 im Fernsehen, da habe ich gedacht, Mensch.
Ja, und du so als Langhaarträger, ne, da gibt es ja auch immer diese Implikation, dass, ne, also ich sag's jetzt nicht, nein, sonst wären wir hier noch gedingst, egal. hast du gefeiert?
Da muss ich mal kurz hier ausmachen. So, ich hatte auf, warum geht das? Ich habe das auf Fokus, da sind eigentlich nur Notfallnummern drin, aber das ist der Nachbar, keine Ahnung.
Man wird vielleicht sehen. Hat er schon 5-mal versucht, weil er aus Versehen gerade in deine Garage gefahren, wobei das hättest du gemerkt. Ne?
Ich guck mal rüber, da ist gerade aber gar keiner. Wahrscheinlich soll ich wieder ein Paket annehmen. Wo waren wir stehen geblieben? Sorry.
Du bist schon wieder ein Jahr älter und hast du gefeiert.
Wir haben, die Anja hat eine Fortbildung von der Schule reingedrückt gekriegt, genau für den Nachmittag und irgendwie war eh so viel los jetzt gerade. Ich bin froh, wenn wir uns jetzt nach den Ferien so im normalen Alltag eingegroovt haben und jetzt waren auch Elternabende ohne Ende und dies und das und dann war auch jede Woche ein Kind krank, jetzt seit Schule angefangen hat. Ja, und dann haben wir ganz entspannt gemacht und besagter Nachbar, der jetzt gerade hier versucht hat anzurufen, die standen irgendwann noch mit einer Flasche Wein vor der Tür, da haben wir ein Stück Kuchen mit denen spontan gegessen, aber ansonsten habe ich nicht viel gemacht. Irgendwie morgens natürlich auch brav meine Schüler verarztet von 7:45 bis 13:30, genau.
Okay, aber jetzt mal ohne Witz, wo du gerade Wein gesagt hast, also seit vorgestern würde ich sagen, ist doch die Glühweinsaison eröffnet, oder?
Ja, morgen waren 7 Grad hier auf jeden Fall.
Hier waren 6. Ich hatte am Mittwoch eine Probe von einem Projekt das war so spät und ich bin halt vormittags mit kurzer Hose ins Studio gegangen und da waren irgendwann alle weg und dann gehe ich raus und denke mir, okay, ich werde jetzt wahrscheinlich über 1 Kilometer Fußweg nicht erfrieren, aber viel wird nicht fehlen. Ja. Ich hatte auch keine Jacke mit irgendwie. Also bin ich in Sommerklamotten nach Hause gelaufen bei 7 Grad oder so. Das war ein ziemlicher Temperaturschock, muss ich sagen. Ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Crazy.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe am Mittwochnachmittag dann den Matti auch irgendwann von seinem Fußballtraining abgeholt. Die mussten sich auch zwischendurch unterstellen, weil einfach fettes Gewitter war. Ja, und nach dem Gewitter ist dann ja nochmal richtig kalt, auch oft so. Und dann stehe ich so auf dieser überdachten Tribüne am Fußballplatz und neben mir stand halt so ein Papa in T-Shirt, kurzer Hose und Badeschlappen. Ja. Und ich schon in quasi Herbstjacke so, ne? Ja. Und ich gucke nur rüber zu ihm und er guckt mich an und sagt, ich bin aus dem Alter raus, wann ich da, ich lasse mir nichts mehr sagen. So, auch nicht vom Wetter. Das fand ich gut, aber mir wäre trotzdem kalt gewesen. Aber Leute Prinzipien haben.
Ja. Ich kann das auch total schätzen, aber ich war ein bisschen überrascht, weißt du, da kommst du aus einem muckligen Proberaum raus, wo ordentlich geschwitzt wurde. Ich gehe raus aus dem Stuhl und denke, was ist passiert? Und wo ist mein Glühwein? Also Manni, der Counter läuft, ne? Ich habe es jetzt einmal ausgesprochen.
Sehr schön, sehr schön. Ja, wie waren deine Gigs? Du warst ja letztes Mal noch so ein bisschen on fire.
Oh ja, stimmt. Wir haben ja am Freitag, wir haben letzte Woche aufgenommen. Da bin ich jetzt zu dem einen, in Anführungsstrichen, Chaos-Gig gegangen. Also der war insofern halt ein bisschen chaotisch, weil das so eine super durchgetimte Veranstaltung war, wo wir sehr dienstleistungsmäßig als Band gespielt haben und immer so zwischen Videobeiträgen und Vorträgen so kurze Jingles gespielt haben, um die Leute quasi von der Bühne rauf und von der Bühne wieder runter zu begleiten.
Ich liebe es, ja.
Ja, sowas halt. Und da gab es natürlich gar keine Probe für oder so. Und ich kannte auch bis auf den Gerät noch niemanden aus der Band. Und die waren natürlich alle auch ein bisschen nervös, weil normalerweise proben die das da vor Ort dann nochmal mit den Beiträgen und Gedöns. Aber es ging halt einfach nicht, weil es immer eine A-Woche war. Was soll ich machen? Ja. Nach dem Soundcheck waren dann alle erstmal ganz entspannt, weil alles perfekt funktioniert hat. Und dann war es aber so, dass unser Opener, Die hatten so einen KI-Song generieren lassen für die Stadt, wo wir da gespielt haben. Und wir sollten, wir haben so einen Track gebaut, wo dieser KI-Song drin ist. Und dann haben wir irgendwann live diesen KI-Song gespielt, also übernommen. Und hinten raus für einen fetten Refrain kam die KI nochmal zurück. Und wir haben das dann so gedoppelt, also quasi, ne, wie so ein Backing-Track.
Ja.
Und das Problem war aber, dass das, was dazu projiziert wurde, das mit dem Film und so, das lief alles auf Timecode. Und die Information hatten wir leider nicht. Deswegen war unser Backing-Track useless. Und dementsprechend mussten wir dann mit dem Ton ohne Click-Track, also wirklich nur mit dem Tonsignal von dem Einspieler arbeiten. Und dann geht es los. Also wir waren hinter dem Vorhang, also der Vorhang fiel dann auch auf die Eins runter und so eine Dönekes, also alles so voll ausgecheckt, ne? Und im Soundcheck war alles super. Genau. Dann hatte allerdings derjenige, der das Signal übergibt, dummerweise den Ausspielweg fürs Monitoring gemutet, sodass ich keinen Monitor hatte und der Rest der Band auch nicht. Und das Problem war, dass ich bei dem Track, der war auf Click gespielt, ich musste meinen Click-Track manuell zu diesem Track synchronisieren, also richtig Start drücken, nochmal ausmachen, nochmal, dass es wirklich perfekt sitzt, hatte ich eigentlich 24 Takte für Zeit, weil wir dann irgendwie zweimal 16 Takte wirklich komplett allein spielen, wo der Gerrit so eine Bandvorstellung macht, eine Veranstaltungsvorstellung und dann nach zweimal 16 Takten geht's volle Möhre wieder rein und der Track kommt sozusagen so zurück. So, auf einmal, weil es geht los, du hörst, der Song geht los, in ihr alles tot, nix läuft irgendwie, ja. Der Vorhang knallt runter, denkst du, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann
alle reißen sich
so,
das in ihr raus.
Ja, keine Chance, das war zu viel Distanz. Hätten wir nie da drauf gespielt gekriegt. Und dann war wirklich so anderthalb Takte. Also wirklich anderthalb Takte, bevor wir einsteigen. Nicht viel Zeit, war ein schnelles Tempo. 160 ppm hatte der Track. Ja, anderthalb Takte Zeit. Auf einmal ist das Ding da und ich sofort so, oh scheiße, so und los. Boah, das war auf jeden Fall Stresslevel. Ansonsten war die Veranstaltung total entspannt. Genau, dann das mit den Jingles war easy. Dann haben wir halt noch ein paar coole Songs hinten dran gespielt. Das war easy. Und das, was am zweiten Tag war, das war sportlich. Und zwar schrieb der Stefan mir eine WhatsApp am Donnerstagvormittag. Also du kannst auch Nein sagen, so fing die WhatsApp an und das ist auch voll okay. Genau, aber ich habe ein Problem am Samstag, und zwar ein verdammt großes. To cut the long story short, ich habe den Stefan vertreten in einer Billy Joel Tribute Band und da denkt man erstmal so einfach Popmusik und so. Ja, aber vergiss es.
Nein.
Vergiss es. Also ich glaube, da gibt's genau, ich kannte von dem ganzen Repertoire exakt zwei Songs und das waren auch die einzigen Songs, die eine stabile Form hatten.
Deshalb kennt man sie aus dem Radio, genau.
Deshalb kennt man sie aus dem Radio und der Rest war halt immer so, ja, wie du hast gesagt, Adult Pop, ne? Also da hat halt jede Strophe hat eine andere Länge. Jeder Refrain hat eine andere Länge. Also da ist nie irgendein Formteil wieder exakt so gleich. Du gehst nie wieder zurück auf eine achttaktige Form oder so.
Ja.
Und permanent irgendwelche zwei- und dreivierteltakte eingeschoben. Also es ist der Wahnsinn. Und dann ein so ein epochales Stück dabei. Scenes from an Italian Restaurant. Ich würde sagen so eine Meatloaf-mäßige, ja, wie sagt man das denn? Komposition, also vier unterschiedliche Geschwindigkeiten, Sachen, die so komplett A-Tempo sind, Unisono-Stellen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, also wirklich jede Menge Bärenfallen, in die man mit Anlauf reinspringen kann, konnte und natürlich gar keine Probe und das Allerschlimmste, es gibt auch gar keine Aufnahmen von der Band.
Ja, naja, aber deswegen hat er ja dich angerufen. Wie wir dich kennen, hast du das natürlich grandios gemeistert. Und genau, aber natürlich ein paar Nachtschichten geopfert.
Ja, ich bin halt Freitag irgendwann aus Kevlar zurückgekommen. Das war so 1 Uhr, glaube ich, war ich zu Hause. Habe ich den Wecker gestellt für 5:30.
Ja,
und
von
dann habe ich von
nix.
Bitte?
Von nix kommt nix.
Ja, und dann habe ich von 5:30 bis, also wirklich bis ich losfahren musste, Zeug gehört, Sachen aufgeschrieben. Stefan hat ein paar Sheets auch gegeben. So, da habe ich festgestellt, ach guck mal, hier ist so ein kleiner Fehler drin, hier so. Und dann war aber trotzdem immer, ich habe halt die Sheets an den Originalen geschrieben und musste trotzdem natürlich live mit einem Auge irgendwie da und mit dem anderen Auge und dem Ohr natürlich immer checken, irgendwie was jetzt Phase ist, weil die ja natürlich das live unterschiedlich haben, so, ne? Die haben mich da super supportet, die Leute. Und was ich um das jetzt abzukürzen und abzuschließen, es war ein mega toller Gig und es war auch ordentlich Druck auf dem Kessel, war nämlich irgendwie die Hauptbühne in Unna auf dem Stadtfest, also ich sag mal so gegen Ende des Sets dürfen das so 3.500 Leutchen gewesen sein vor der Bühne, war jetzt also nicht irgendwo nebenan im Keller, und es hat alles super funktioniert. Ich habe keinen großen Schnitzer, überhaupt nicht. Das hat alles gut funktioniert. Selbst dieses epochale Ding war richtig gut. Und eigentlich mein größter Win für mich war, das war halt wirklich High-Pressure-Situation. Also so krass hatte ich schon lange nicht mehr. Aber mein persönlicher großer Win war, tatsächlich gab es Phasen, wo ich mich trotzdem pudelwohl dabei gefühlt habe, weil Musik passiert ist, weil die Band natürlich einfach bärenstark auch ist und es einfach ganz tolle Stücke sind, ne? Also da wird halt richtig Musik gemacht, so, ne? Und das war schon schön. Aber ja.
Auch klingt sportlich. Doch gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe ja Samstag mit Reboot gespielt und habe da ja zum ersten Mal mit dem Originalschlagzeuger quasi gespielt, weil ich ja bis jetzt ja nur mit dir gespielt habe. Und genau, das war auch super nett. Das Einzige war, wir kamen halt in Düsseldorf an und hatten nicht auf dem Schirm, dass da ja auch Fußball-Länderspiel an dem Abend ist. Und quasi der Weg, wo wir hin sollten, war mit Zweierreihen Mannschaftswagen versperrt und irgendwelchen Abwehrgefahrengittern. Und haben wir Veranstalter angerufen, was wir tun sollten, und dann sagte der nur irgendwie, ja, das ist heute ein bisschen schwierig, gestern war das noch alles ganz einfach, aber plötzlich haben die hier quasi so eine Festung aufgebaut. Naja, und dann sind wir aber da rangefahren und irgendwie hatte der da auch wohl Bescheid gesagt und wir waren zu dritt im Auto und dann sagte er so, der Sebastian so, ja, wir sind die Band, und machte so Anführungszeichen in die Luft, weil wir ja nur ein Teil der Band waren und so, und dann guckte der Polizist in den Wagen und machte das auch neben seinem Kopf, diese Anführungszeichen, sagte, ich bin die Polizei. und fragte dann, ob wir was vorspielen könnten. Das mit der Band könnte ja jeder behaupten, so, ne? Und sehr, sehr lustig. Oder ich glaube, er hat den Schlagzeuger gefragt nachher. Oder ja, auf jeden Fall ging es dann alles und war echt nette Veranstaltung, cool. Richtig cooles Publikum da in Düsseldorf, direkt an der Kö. Und cool.
Auch
war
sehr feine Herr.
Ja, genau. Und der, die, da waren auch, ja, nach Solingen, sage ich mal, waren ja jetzt bei den ganzen letzten Stadtfesten sehr viel Polizei, sehr viel Sicherheitsdienst und dann da noch Länderspiel dazu. Das heißt, da ja standen eigentlich den ganzen Abend am Platz rechts und links auch Polizisten Spalier, die aber auch gut mitgedanced haben und so. Und die sind nachher zum Veranstalter und haben gesagt, also die Band bitte nächstes Jahr wieder buchen dann.
Ja, cool.
Und war auf jeden Fall lustig, genau. Und ich sag einfach auf dem Wege auch mal noch danke für Glückwünsche. Fällt mir gerade ein, weil total cool, ein paar Leute, Musiker, die ich teilweise Jahre nicht gesehen habe, die mir so Glückwünsche geschickt haben und sagten, yo Andi, Glückwunsch und ich glaube, dir geht's gut. Ich höre nämlich ab und zu in den Podcast rein und da dachte ich so, ach krass, wer das alles hört, total verrückt, genau. Und dann hat mich noch jemand auf eine Idee gebracht und sagte, du musst dir was wünschen von den Leuten. Genau, deswegen wünsche ich mir von euch, wenn du das jetzt gerade hörst, dann gehst du mal nebenbei in deine Podcast-App oder auf den Computer und gehst auf Teilen oder Kopieren und schickst den Link für den Podcast an eine Person, wo du denkst, dass der das gefallen könnte oder auch das ein oder andere Thema vielleicht helfen könnte. Du musst deinem Schlagzeuger oder deinem Bassisten ja nicht sagen, dass du dir ein besseres Timing von ihm wünschen würdest, aber...
Du meinst eher so minimalinvasiv.
Ja, genau. Und um das Geburtstagsthema abzuschließen, der Dustin hat mir eine liebevolle Nachricht geschickt an dem Tag, ein Video.
Kam von Herzen.
Und ich war quasi auch aufgrund der Sentimentalität des Beitrags in Tränen aufgelöst und möchte euch das nicht vorenthalten. Ich halte hier einfach mal mein Handy an das Mikrofon, hoffe, ihr könnt das hören. Und lieber Dustin, vielen Dank dafür.
1, 2, 3, 4.
Geil. Ja, und alles selbst gemacht, ne?
Alles selbst gemacht.
Gitarren, Gesänge, Schlagzeug, ein Tausendsasser, unser Dustin.
Ja, so ist das. Man muss dem Leben ja auch mit Humor begegnen, ne?
Ja. So. Genau. So, und dann machen wir direkt gleich ins Thema rüber, würde ich sagen.
Wo wir gerade bei Humor sind.
Bei Humor. Ich bin hier quasi mit einem Auge noch auf der Liste. Das letzte Orga-Ding, was ich noch habe, ist, ich habe noch nächstes Wochenende ist mein Creative Baselines Bootcamp in Duisburg. Mhm. Und genau, da gab es eine Schichtplanänderung bei einem Teilnehmer. Deswegen hätte ich noch einen Platz. Also wer noch 2 Tage schön an Basslinien arbeiten will. Und da wird sicherlich auch um Groove gehen. Und ja, damit sind wir quasi auch schon in der heutigen Folge.
Als ich, und du beantwortest die Frage, warum du nicht beim nächsten Gig bei Reboot dabei bist für mich. Ich soll dich übrigens noch, bevor wir reingehen, noch vom Servet grüßen. Ja, der, mit dem habe ich mich gespielt am Samstag. Und Fun Fact, der Bassist aus der anderen Band, das wäre der Name entfallen, also aus Gerrits Band, das war voll die Rheingold-Macht. Freitag Rheingold-Amp, Samstag Rheingold-Amp. Und dann dachte ich, bei Rheingold, das muss doch ne, irgendwie, weil jetzt gerade sagt das hier, weil ich ihr seid doch dann mit dem Workshop auch wieder bei Rheingold.
Ja, ne? Ja, genau. Auf jeden Fall sind wir bei Rheingold. Ja, genau. Interessant. Rheingold übernimmt die Bühnen. Ja.
Genau. Und genau, also Grüße von Servet sollte ich noch aus.
Ja, danke.
So, jetzt aber Hilfe. Ich groove nicht. Was kann ich tun? Sag doch mal, Andreas.
Ich weiß nicht, ich habe seit 20 Jahren keine Lösung gefunden, aber ich fand schön, dass ich diese Woche hatte ich in unsere Themensammlung geguckt und das ist auf jeden Fall ein Thema, das hast du da irgendwann mal drauf geschrieben und hab dir das dann geschickt als Vorschlag und du freutest dich total und dann habe ich dir erstmal gesagt, ich glaube, das ist dein Vorschlag, den hattest du selbst da drauf geschrieben. Genau. Sehr gut. Also Groove ist ja ein weites Thema, ne? Und es kommt ja, glaube ich, also der Grundbegriff kommt irgendwie von der Ackerfurche, Grove oder was weiß ich, wo man quasi dem Ding, wo man den Boden da, wie heißt es denn?
Pflug?
Dem Pflug, mein Gott, dem Pflug quasi die Richtung so ein bisschen vorgibt, ne? Und das ist ja dann, oder es gibt auch den Begriff für die Rillen auf der Platte quasi, die der Nadel, die Richtung vorgeben, wo es halt hingeht quasi, ne? Ja, und dann, das sind, glaube ich, so die Ursprünge und im Musikbereich ist das ja so ein Ding irgendwie, wenn man es beschreiben soll, ist es auf einmal schwer, aber alle haben so ein Verständnis irgendwie, was man damit meint, wenn man sagt, das groovt, ne? Da geht es um Gefühl, dass das irgendwie rhythmisch sich gut anfühlt, dass man wenn man sagt, die Band groovt, dann kann man das meistens im Publikum auch sehen, dass die Leute sich einfach bewegen und zumindest auch, sagen wir mal, wenn du im Sauerland spielst, alle mit dem Fuß wippen. Nein.
Quasi Ekstase.
Genau, Ekstase. Und ich habe quasi, also ich glaube, Was ist Groove ist der meistgegebene Workshop von mir. Den habe ich, das ist, glaube ich, der erste Workshop, den ich jemals gegeben habe. Und den habe ich über die Jahre mit unterschiedlichsten Schlagzeugern dann auch immer gegeben, weil Groove für mich als Bassist ist, hat auch immer was mit dem Schlagzeuger zu tun, ne? Also es ist auch so wie bist du ein, wenn mich jemand fragt, wie kann ich der beste Bassist werden quasi, dann ist das erste so, such den guten Schlagzeuger, weil sonst ist eh alles für die Katz so. Also ne, das ist halt, also die beiden fahren das Ding auch mit dem Groove ganz stark, auch wenn natürlich alle am Ende beteiligt sind. Ja, und wie gesagt, ich habe das mit ganz unterschiedlichen Leuten schon gemacht. Das ist quasi diesen Workshop, das ist der Vorläufer quasi von unserem Bass & Drums Weekend mit meinem Kumpel Benedikt, den ich hier schon öfter erwähnt habe, mit dem Christian, der beim Zirkus Roncalli spielt, habe ich letztens in einem Podcast, in einem Schlagzeug-Podcast ist er mir über den Weg gelaufen tatsächlich. Der Markus Ostfeld, der hört vielleicht zu, mit dem habe ich den auch schon mal gemacht. Dann der Wolf Simon, der war ja hier in Folge 63 zu Gast, mit dem hatte ich auch so einen Bass-Schlagzeug-Workshop mal in die Richtung schon gemacht. Und irgendwie meinen alle das Gleiche.
Was für ein Abstieg.
Bitte?
Nee. Und dann mit mir, was für ein Abstieg.
Nein, ich glaube, dass das nie besser war, weil das einfach bei uns gut matcht, ne? Und wir natürlich auch, oder ich kann jetzt sagen, also für mich auf jeden Fall mit Erfahrung ist halt auch auf jeden Fall ein Punkt, der so dazugehört. Ne? Und wir haben ja mal, ich glaube, ich verrate von unserem Bass & Drums Wochenende nicht zu viel, wir haben ja mal so eine Sammlung gemacht mit den Teilnehmern, irgendwie, was eigentlich Groove ist und welche Punkte da so zugehören. Ich habe das gerade mal aufgerufen und da sind so ganz viele Sachen, die wir ja, also es geht um das Was, also Noten, Orchestrierung beim Schlagzeug, das Wann, Rhythmus und Time, dann haben wir Sachen, gibt es ganz viel Wii quasi auch, ne? Aber wir haben ja noch zum Time Subdivision, irgendwie Binär, Ternär in Between. Es geht um Backbeat, Phrasierung, Artikulation, Technik, Dynamik, was vielleicht nicht nur Lautstärke sein muss. Sound ist ganz wichtig. Mach mal eine Band, die zwar richtig gut spielt, irgendwie die Subwoofer aus irgendwie, dann kommt beim Publikum schon nur noch sehr wenig Groove eventuell an, so, ne? Also Sound ist wichtig, auch du kannst halt auch als Bassist total geile Sachen spielen, wenn du einen beschissenen Sound hast irgendwie, dann ist das auch nicht so viel wert, ne? Pausen gehören zu einem Groove, Emotionen, Kreativität und Zuhören, ganz wichtig, Zuhören und Erfahrung, das ist das, was ich gerade meinte, also nicht nur im Unterrichten, sondern auch natürlich beim Grooven. Ja, sind jetzt 1000 Punkte und alles spielt irgendwie mit rein in diesen Groove. Das heißt, wenn jetzt jemand fragt, Hilfe, ich groove nicht, dann gibt's meistens nicht das eine Ding, was man ihm sagen kann, so, ne? Aber wo würdest du anfangen?
Ja, genau, es gibt erstmal nicht das eine Ding und dann gibt es ja auch, sage ich jetzt mal, da spricht gerade der Schlagzeuger aus mir heraus natürlich, ist das ja auch kein allgegenwärtiges Phänomen, dass man nicht groovt, sondern es gibt ja, ich habe das jetzt Spielzonen genannt, also es gibt Geschwindigkeitsbereiche, wo man sich vielleicht total physikalisch sehr wohl fühlt, weil die Sticks einfach mehr oder weniger in Synchronität irgendwie mit der Schwerkraft fallen, ne? Also so dieses ganz angenehme Medium-Tempo, wo du wenig eingreifen musst in irgendwelche Bewegungen, also so, dass dein, wenn du hier abspielst, wenn dein Bein einfach so runterfällt und du musst das nicht anhalten in der Mitte oder du musst es nicht extra exorbitant beschleunigen, solche Sachen, also so diese goldene Mitte, da fühlst du dich vielleicht schon wohl in der binären Subdivision, in der ternären Subdivision, also quasi das gleiche Repertoire angeschaffelt und du gehst am Krückstock, also das ist nicht immer so, dass es so ist, ich groove oder ich groove nicht und das betrifft dann alles und überhaupt, sondern das hat erstmal ganz, ganz viel Schlagzeuger sich mit einer Körperlichkeit zu tun. Also wo fühle ich den Puls sehr, sehr angenehm und in welchen Geschwindigkeiten fühle ich die Subdivision? Also kann die wirklich ganz klar haben und dann auch. Und dann kommt natürlich der Aspekt Technik, Koordination und das alles so dazu. Wo sind da auch die Grenzen? Und grooven tust du natürlich idealerweise auch in jedem Moment deinen spielst. Also nicht nur, wenn du Groove spielst, sondern auch, ja, wenn du Fill spielst und dazwischen und auch wenn du nicht spielst, ne? Also Klassiker, so ein klassisches Ding irgendwie, wo man immer denkt, oh, und das gilt für Punkrock genauso wie für Uptempo-Swing, ne? So Pick-up, Drummer hat 2 Takte Pause, so Uptempo, ding, 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 ding. Ding, 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 ding. So, ja. Und Punk genauso. So dieses Ding und da machst du ja nichts. Aber Pause ist ja nicht nichts. Pause ist ja Stille für einen klar definierten Zeitraum. Und gerade bei so Abtempo-Geschichten, so Klassiker, wenn so ein Break ist, geht der Körper mal einmal kurz in so einen Standby-Modus, ja. Und die Eins ist dann einfach spät, zu spät. Das ist dann direkt so, dann fängt es an zu schleppen, ne? Und da diese in höheren Geschwindigkeiten, diese Dringlichkeit zu haben, genau das andere Extrem, wenn du eher in einer Ballade unterwegs bist, ja, dass du mit den Fills dann nicht super nach vorne eilst und dass die Eins eine gewisse Schwere kriegt, wenn das gewünscht ist, ne? Und da zahlt natürlich der Parameter auch Erfahrung ein und du hast sehr klugerweise, dass ich Podcast-Titels in Anführungsstrichen gesetzt, denn Groove ist immer ein Gemeinschaftsprodukt. So, ne? Also ich sage jetzt mal klar, sicherlich die Sollbruchstelle ist und bleibt der oder die Drummerin. Also so da maximal im Sinne von Billie Jean fängt an 2 Takte und wenn die 2 Takte nicht schon gut sind, dann ist eigentlich auch egal, was passiert, so, ja. Das ist, glaube ich, sehr greifbar jetzt das Beispiel. Aber klar, dann Bass und Schlagzeug, das die müssen sich einfach, ne, wie 2 Zahnräder muss das zusammengehen, so, ne? Und das fängt bei mir an mit den Spielzonen. Wie fühlt sich das an? Und wie kann ich dieses Körpergefühl, was ich habe in diesen Spielzonen, wie kann ich das etablieren und sensibilisieren? Also kenne ich auch meine Tendenzen, ne, im Abtempo? Wann fängt das für mich an? Also wann fängt die Tendenz an, sich sozusagen zu verstärken? Ne? Ab wie viel, also ab wie viel Geschwindigkeit oder ab welchem, wenn es ein langsames Tempo ist, ab wann fängt es an, dass ich da zu stark nach vorne gehe? Ne? Und passiert das nur in den Fills oder passiert es auch schon im Groove? Oder wenn mal Pausen zu spielen sind, ne? Genau, ja. Ja. Das wäre mein erstes Pack an, mal zu gucken. Starten wir mal bei 60 BPM, ich spiele einfaches Repertoire. Dünn, Darks, dünn, dünn, Darks, Bart, so, und kriege ich das zusammen mit meinem Bassisten oder meiner Bassistin, kriege ich das hin, wir spielen das mal, wir checken das mal mit der Band, wir spielen das mal ohne Metronom oder wir starten mit dem Metronom, machen das Metronom aus, wir spielen mal eine Minute oder zwei in dem Tempo und dann schalten wir das Metronom mal wieder an und gucken, wie weit haben wir uns denn jetzt entfernt, in welche Richtung. Das wäre so ein, ja, ich sag mal, so ein Tool zur, sag mal, Anamnese, also einfach mal zu gucken, was ist denn jetzt gerade so der Zustand und wo ist die Tendenz auch als Band? Und als Band ist die Tendenz oft auch nochmal eine ganz andere, wie als Einzelinstrumentalist, weil sich das natürlich gegenteilig total beeinflusst. Habe ich ein interessantes Praxisbeispiel, hatten wir am Mittwoch ja eine Probe. Ich will da noch, kann da noch nicht so viel zu sagen, aber vielleicht gibt es demnächst geile News. Und da gab es Tempodiskussion über einen Song. Und die Instrumentalisten hätten, normalerweise ist es genau andersrum, aber in dem Fall hätten die Instrumentalisten gerne 2-3 BPM mehr Tempo gehabt. Aber die Gesangsfraktion hat gesagt, geht nicht mehr. So, ne? Und die Gesangsfraktion empfindet es natürlich dann aufgrund der Menge der unterzubringenden Silben ganz anders, wie dann die Instrumentalisten, ne? Auch da gibt's ja super große Unterschiede. Ich denke immer an dieses, heißt das Showbiz? Dieser Standard, there's no business like Showbiz. Dieses Ding, wo ganz viele Musiker im Orchester irgendwie so halbe Noten spielen und der Drummer und alle so total so ein bisschen fast schon rumtata-mäßig, aber dem Drummer bricht der rechte Arm irgendwann ab, so, ne? Also das, auch das ist ja je nachdem von Stück zu Stück auch immer sehr unterschiedlich. Aber das wäre mein Pack an.
Ja, ich habe eure Probeliste ja gesehen bei dir und ich habe eine Vermutung, welches Stück, aber gut, das machen wir dann anders.
Wir sprechen gleich mal auf Dings.
Ja, genau, also wo anfangen? Im Prinzip bist du da sehr synchron mit mir. Was ich hier aufgeschrieben habe, ist zum einen Technik, widerstandslose Bewegungen, das alles, was du in deinem Kopf als Idee hörst, fühlst, was auch immer, dass du das auch wirklich umsetzen kannst. Und genau, und da gibt es sicherlich, wie du gesagt hast, Geschwindigkeitsbereiche, wo eben deine Bewegungen relativ widerstandslos laufen. Dann vielleicht, wenn es sehr langsam wird, dass du dich die ganze Zeit irgendwie bremsen musst, dass das also nicht mehr so natürlich ist. Und dann eben, dass, wenn es schnell wird, du halt irgendwann vielleicht noch nicht schnell genug bist oder da halt dann nicht mehr so konsistent gleich laut, gleich schnell, gleich irgendwas spielen kannst. Also widerstandslose Bewegungen sind wichtig, dass man eine technische Basis hat und nicht mehr drüber nachdenkt im besten Fall, sondern einfach läuft und halt nicht linkes Bein, rechtes Bein, sondern sich auf andere Sachen konzentrieren kann. Genau, dann Rhythmusgefühl ist natürlich total wichtig, dass man weiß, wo sitzen meine Töne im Verhältnis zum Puls, ne? Also dass man es schafft, auch den Fuß durchzutreten oder den Kopf durchzunicken, auch wenn man mal davor oder dahinter spielt. Das ist immer ganz wichtig. Wenn Leute so erstarrt irgendwo sitzen, dann weiß man meistens, da ist timingmäßig irgendwas nicht so koscher, wenn sie den Puls nicht durchgängig fühlen können, während sie dazu spielen quasi. Und dann der Königsweg ist halt zählen, 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 bis man es dann fühlt. Also, dass man sich, wenn man Achtel spielt, Achtel zählt 1 und 2 und 3 und 4 oder wenn man 16. spielen will, 1C und T2 und T und so weiter, bis man irgendwann dieses Raster hat und da dann auch nicht mehr drüber nachdenken muss im Optimalfall. Damit man nämlich also widerstandslose Bewegungen, ein Rhythmusgefühl, wo man nicht die ganze Zeit Rhythmus denkt, sondern vielleicht nur noch an den schweren Stellen mal kurz, jetzt kommt dieses Break, jetzt die vierte Sechzehntel, da habe ich sie, super, ne? Sondern eigentlich aber auch das meiste nach Gefühl funktioniert, damit man zum Beispiel so machen kann, Sachen machen kann, wie den anderen Musikern zuhören, weil, wie du gerade schon gesagt hast, Groove dann auch ein Gemeinschaftsprodukt ist. Und ich weiß noch aus meinen Bandcoaching-Zeiten, wo ich das viel gemacht habe, dass du immer sofort hören kannst, ob in der Band alle noch mit sich beschäftigt sind oder ob die sich gegenseitig zuhören, ne? Und das ist auch was ich meinen Schülern, Schülerinnen immer mitgebe. Versuch mal bei der Probe einfach mal zu Übungszwecken abwechselnd auf alle Instrumente zu hören. Da fliegst du vielleicht am Anfang dann auch 2-3 Mal mehr raus, als du sonst rausfliegen würdest. Aber das ist es nachher wert, das zu investieren, dass man wirklich mal alle Instrumente auch bewusst wahrnimmt und lernt, dieses Zuhören einfach, dass man so ein bisschen auch dir selbst beim Üben teilweise, dass du versuchst, wie so eine dritte Person so aus dir rauszutreten und von der Seite drauf zu gucken mal, hilft halt auch oft, anstatt so im Moment so gefangen zu sein, sag ich mal, ne? War das jetzt unpraktisch ausgedrückt? Na, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Also, dass man zuhört, egal ob man jetzt gerade alleine übt und noch wichtiger halt, wenn man mit anderen zusammen Musik macht.
Total, das steigert einfach instant die Qualität von allem, also des gesamten Beitrages der Band. Das bringt so den Bandsound nach vorne, wenn man so tief, sag ich jetzt mal, im Repertoire drin ist, dass das möglich ist. Also wenn ich als Drummer in der Lage bin, den Part, in Anführungsstrichen, das klingt jetzt erstmal unemotional, aber das, was ich zu tun habe, so autopilotenmäßig passieren zu lassen, dass ich über die Durchführung oder für die Durchführung überhaupt gar keine Ressourcen verbrauchen muss, hier was Hören und Denken angeht, so, ja. Und dann diese Möglichkeit überhaupt erst entsteht, dass ich mal hören kann, was spielt denn die Gitarre da, was spielt denn die zweite Gitarre da und was macht überhaupt die zweite Gesangsstimme, wann ist sie da, wann ist sie nicht und Bass sowieso, ne. Und das führt ja dann im nächsten Schritt auch dazu, dass man dann auch nochmal Anpassungen nimmt, vielleicht gar nicht mehr bei dem, was man spielt, also welche Achtel, welche Sechzehntel, aber ganz, ganz hundertprozentig, wie man es spielt. Und da ist ja der große, also da würde ich einen großen, großen, großen Kringel drum machen. So was spielen, okay, also ich spiele 7 Takte diesen Groove, dann noch einen halben Takt, dann spiele ich dieses Fill, also schnell, langsam, langsam, schnell, was weiß ich, das, ja, dann Crashbacken auf die 1. Das ist für mich alles was, aber richtig, richtig, richtig musikalisch spannend wird es ja dann, wenn die Kuh vom Eis ist, ja, und sagen kannst, okay, so jetzt, aber was ist das Feel des Stückes so, wie interpretieren wir das, ne? Machen wir, wenn es in Refrain geht, machen wir die 1, führen wir die ein bisschen später oder führen wir das ein bisschen früher? Und wenn hier an dieser Stelle, wenn dieses Fill kommt und wenn wir, wie krass werden wir im Crescendo? Ja, wird das ultra krass, wird es mittel krass, solche Sachen, ne? Und wie gehen wir auch mit Dynamik um im Verhältnis Refrain zur Strophe? Ich sage jetzt mal so Popularmusik im weitesten Sinne, ne? Wie stark lehnen wir uns da aus dem Fenster, wie weit machen wir da den Kontrast sozusagen auf, und all das geht ja nur dann, wenn man mit dem Was, also die Form des Stückes und die jetzt für uns Drummer, die Grooves und Fills und die Breaks, ja, wenn das eigentlich klar ist, also wenn du im Grunde genommen beim Spielen den Song mitsingen kannst, dann klingt es automatisch um Längen besser, so.
Ja. Ja, also ich sag meinen Schülern, Schülerinnen auch immer, dass eigentlich das Was und Wann, also welche Töne spielst du wann, das ist eigentlich Grundvoraussetzung, das erwartet auch jede Band, wo du vorspielst, dass du das hinkriegst so, und selbst wenn du deine Version irgendwie draus machst, das sollte halt safe sein. Und das, wenn die aber jetzt 5 Bassisten vorspielen lassen, warum die sich halt am Ende für einen entscheiden, wenn alle das Was und das Wann erstmal okay hinkriegen, ist halt das Wie, so, ne, also mit wem groovt es am besten oder wer hört eben am besten auch zu und reagiert auf die anderen oder was weiß ich, ne, also da, ich habe ja gerade diese ganzen Punkte genannt hier von Artikulation, Phrasierung, Dynamik, Sound, bla bla bla, und die Sache ist natürlich die, du kannst da nicht an allem gleichzeitig arbeiten. Das ist völlig utopisch, ne? Du hast gerade irgendwann das Wort Autopilot in den Mund genommen, ne? Und wie kriege ich jetzt in diesen ganzen Bereichen das autopilotmäßig besser hin? Ja, indem du irgendwo anfängst und aber dich auf eine Sache fokussierst, ne? Also da ist eben total wichtig, dass du sagst, okay, ich kann jetzt hier, also im Prinzip spielt alles in den Groove rein, über was du als Musiker nachdenken kannst in deinem Leben. Und du musst dich dann halt zumindest bei jeder Übesession oder bei jedem Durchgang mal auf eine Sache fokussieren, damit du halt bewusst übst und nicht einfach nur, also ganz oft macht man das, oder ich sehe das auch oft im Unterricht, dann ist das so dieses Prinzip Hoffnung, okay, ich spiele es jetzt einfach nochmal und hoffe, dass es irgendwann besser wird. Aber ich habe mir eigentlich jetzt nicht vorgenommen, worauf ich konkret denn jetzt achten will, ne? Und da sollte man sich immer einen einzelnen Aspekt halt suchen, auch wenn natürlich irgendwie ja, man ist meistens auch zu viel mit diesen Noten beschäftigt, dass man immer die ganze Zeit Noten sucht und auf dem Griffbrett, wo sind jetzt diese Töne und so. Deswegen ist Groove-Arbeit, gestern noch irgendwo einen Podcast gehört, da war ein sehr bekannter Fretless-Bassist, war das in dem? Nee, das war in einem anderen Interview. Das war in dem Interview mit dem Bassisten von Anderson Park, heißt der, ne? Genau, tierischer Sänger, Schlagzeuger. Und der hat dann so vorgemacht, wie er auf einem Ton, also auf einer Leerseite gegroovt hat, weil er meinte, ich nehme jetzt mal die linke Hand komplett aus dem Spiel, damit ich da nicht drüber nachdenken muss und groove hier einfach mal mit einer Leerseite. So, ne? Und so, das war schon ziemlich beeindruckend cool, so, ne, das, was man mit einer Leerseite alles machen kann. Aber um nochmal zurückzukommen, such dir einen Punkt aus und versuch da bewusst dran zu üben. Also, dass du wirklich sagst, so jetzt, ich konzentriere mich genau auf diesen Punkt. Und durch dieses Bewusstsein, wenn du mehrere Versuche machst, mehrere Durchgänge, dann merkst du, okay, so geht es nicht, so geht es noch besser. Dann sammelst du halt Erfahrungen. Und den Autopiloten, den du gerade beschrieben hast, das ist ja dann so Intuition auch, ne? Und die erwächst halt aus eben dem bewussten Üben, dass du dich auf was fokussierst und den Erfahrungen, die du dann da machst, ne? Und dann irgendwann passiert's halt einfach. Dann setzt du halt immer linken Fuß, rechten Fuß, linken Fuß, rechten Fuß, wo deine Tochter vor nicht allzu langer Zeit dann doch noch rumprobiert hat.
So, wo du gerade sagst, meine Tochter, ne?
Was hat sie wieder gemacht?
Ja, pass auf, die war gestern hier und hier stand, weil wir ja hier bei mir geprobt haben, sieht sogar ein bisschen chaotisch aus und so, und dann stand hier ein Bassdrum-Pedal rum. Und dann hat sie da drauf gedreht und ich habe dreimal gesagt, Charlotte, bitte nicht machen, weil wenn da keine Bassdrum dran ist, dann trittst du das immer durch, dann machst du ja irgendwie einen kaputt und ist auch tierisch laut, wenn das da immer dagegen knallt und so. Naja, irgendwann, ne, irgendwie fand es halt einfach zu verlogen. Ich kann's verstehen. So, dann ist Anni hingegangen zur Fußmaschine und hat die Feder ausgehangen. So, pass auf. Aber das hat sie dann jetzt nicht so, also sie war dann auch schon quasi weg, aber Anni hat es dann einfach so proaktiv gemacht. Sie hat es gar nicht richtig gesehen, dass Anni die Feder ausgehangen hat. Auf jeden Fall kommt sie dann irgendwie so eine Minute später wieder zu dieser Fußmaschine, stellt fest, sieht anders aus. Guckt, da liegt diese Feder, die hängt dann da so runter, nimmt den Finger an der Feder, zieht da dran und stellt intuitiv fest, das muss wohl da drauf. Stellt aber fest, dass sie nicht stark genug ist, das da drauf zu machen, weil es ja Zug drauf auf dieser Feder. Und kommt dann auf die Idee, der Schlägel lag so auf dem Boden. Ah, wenn ich den Schlägel jetzt nach oben bewege, kommt das andere Ding runter, dann komme ich da dran. Sie hat es von der Kraft nicht ganz geschafft, aber sie hat das Prinzip verstanden. Ich saß daneben und dachte mir, oh, ha. Die wird uns irgendwann auf jeden Fall Freunde vorbereiten.
Gib ihr noch 2 Jahre, dann hast du einen perfekten Drum-Tech quasi dabei immer.
Schon krass, oder? Weil sie hat halt nicht gesehen, wie Anni das Ding auseinandergepflückt hat, so, ne? Das war dann wieder so eine andere Situation. Und dann guckt sie sich das an und denkt so, ja krass, so schnell kann es gehen. Stichwort Intuition, ne? Deswegen habe ich das gerade so getriggert. Ich möchte da, was du sagst oder dem, was du gerade gesagt hast, ansonsten sehr beipflichten und noch den Tipp geben, mal so ein Stück zu nehmen und das auch wirklich mal zu segmentieren. Also wirklich mal zu gucken, was spiele ich denn? Was ist denn jetzt gerade mein Part in der Strophe? Und okay, dann habe ich hier die 8 Takte und im 8 Takt ist das Füll und irgendwie ist immer nach dem Füll ist immer irgendwie ein bisschen komisch. Ist so ein klassischer Moment irgendwie für uns Drummer und dann natürlich auch für die Band. Weil wenn den Drummer komisch ist, ist für alle irgendwie ein bisschen komisch. Und da mal zu gucken, okay, weiß ich denn wirklich, was ich gerade machen möchte? Und wenn du das dann klar mit einem Ja beantworten kannst, ist, dann mach das doch mal 10-mal fehlerfrei hintereinander und auf dem Weg dahin wirst du feststellen, dass doch vielleicht mal Fehler passieren und dann musst du so ein bisschen weiter reinzoomen und gucken, ach guck mal hier, ich fange zwischendurch, also ich bin inkonsistent zum Beispiel im Handsatz und deswegen rutscht mir dann hinten raus, habe ich das Problem, dass ich dann quasi auf die falsche Hand rauskomme, also mein letzter Schlag ist irgendwie auf rechts mit dem Standturm, aber eigentlich will ich auf der 1 wieder mit der rechten Hand crashen und der Weg ist aber zu weit, dann ist die 1 immer so ein bisschen murksig, so, ne, solche Sachen und das kriegt man halt nur hin, wenn man wirklich mal segmentiert und auch mal mit der Band einfach aushält, dass man vielleicht mal eine Strophe 3-4 Mal in der Schleife spielt, dass jeder immer so ganz kleine Mikroanpassungen machen kann, ne? Also wenn es dann im Bandkontext ist.
Genau, ich hatte ja gerade über diesen Vergleich gesprochen, dass man halt merkt, okay, so geht's besser, so geht's schlechter und so, also über diese bewussten Erfahrungen und wenn du ein Stück dann immer von vorne bis hinten spielst und dann geht es, ich sag mal, um einen Takt irgendwo vor der Bridge oder so, bis der das nächste Mal vorbeikommt, wenn du immer den ganzen Song spielst, hast du überhaupt keinen AB-Vergleich mehr, weil das schon so weit weg ist wieder und du findest auch, wenn du den ganzen Song von vorne bis hinten runterratterst, also weiß ich nicht, wir kriegen das vielleicht teilweise hin, dass man nachher noch weiß, ob die Stelle cool war oder nicht, aber ganz ehrlich, manchmal fragt mich dann auch jemand, sagt der Drummer irgendwie, übrigens, ich habe da jetzt an der Stelle, das war immer so ein bisschen shaky, da habe ich jetzt das und das gemacht, fandst du das besser? und du sagst so, weiß ich nicht, ist jetzt schon wieder so lange her, ne, weil wir danach noch einen halben Song weitergespielt haben, ne? Also und ich auch vielleicht gar nicht fokussiert war gerade auf das Ding, weil ich nicht wusste, dass ich da jetzt drauf achten muss, ne? Und deswegen ist diese Segmentierung, die du gerade angesprochen hast, total wichtig. Und ich würde das mal, wir sind in der Rhythmusgruppe, Rhythmus ist definitiv von den ganzen Punkten, die ich vorhin genannt habe, einer der wichtigsten. Wenn du jetzt im 16-Bereich übst, dann kann Segment heißen ein Viertelpuls, wo du verschiedenste 16-Zerlegungen ja drüber ziehen kannst. Das heißt, da kannst du jeden Takt quasi noch in 4 Schleifen zerlegen. Und dann gibt's noch die Sache, die ich im Unterricht dann gerne mache. Es fühlt sich halt völlig anders an, wenn du so ein Viertelpäckchen dann ohne Pause loopst oder wenn du danach eine Viertelstille immer einbaust, ne? Weil das kann dann halt sein, wenn du hinten eine einzelne 16 hast und die wieder zu 1 geht, dann hast du ein Gedüng, Gedüng. Und wenn du danach mal eine Pause machst, dann hängt die ja so in der Luft, ne? Allein das macht einen Unterschied und gibt ja auch beide Varianten in einem Groove, die vorkommen. Also von wegen Segment, da kann man noch viel kleiner denken, als man vielleicht jetzt am Anfang meint.
Auf jeden Fall kann es genau das, was du gesagt hast. Ich habe es jetzt einfach mal an einem, ich sag mal, Songabschnitt sozusagen gekoppelt. Genau, aber das geht, also wenn man jetzt vor allem für sich individuell übt, ne, das ist, da muss man vielleicht ja auch nochmal unterscheiden. Also je nachdem, was man auch für eine Absprache hat mit seinen Musikerkollegen und Musikerkolleginnen, kann es ja im Idealfall auch so sein, dass jeder sein Stuff zu Hause schon mal ganz gut macht, so dass man in der Probe vor allem am Zusammenspiel und eben nicht mehr am was, sondern vor allem an wie, also mit welcher Intention passiert das, arbeitet. Klar, wenn man Sachen umstellt, muss man das dann auch mal in der Probe eben zurechttütteln. Da sagt ja auch keiner was, aber das kommt ja auch ein bisschen drauf an, was man da für Absprachen getroffen hat oder ob es überhaupt Absprachen in der Richtung gibt, ne? Ja. Da haben wir auf jeden Fall auch, glaube ich, mal eine Podcast-Folge zugemacht, was eine gute Probenvorbereitung angeht. Die packen wir mal hier, glaube ich, das verlinken wir mal hier in den Shownotes auch. Ich glaube, das lohnt sich immer wieder mal anzuhören, oder? Doch, ne?
Ja.
Schon. Genau, aber natürlich gebe ich dir recht, wenn ich jetzt alleine übe, dann kann das auch mal nur eine Viertelnote sein. Also dann kann das wirklich, wenn es komplex ist, auch Note für Note sein. Also 16 für 16, die quasi sukzessive hinzugefügt wird. Also ich übe ein spezielles Fill, weil ich das 1:1 spielen will und es ist kompliziert. Dann läuft für mich ein Metronom durch und ich mache die ersten 3 16-Schläge und guck, was passiert, wie ist der Handsatz, ist da eine Bassdrum drin, was auch immer. Und genau. Macht dann sozusagen auf der horizontalen Achse immer eine Aktion mehr und immer nur so lange, bis ich es hinkriege. Und dann loop ich diese Sequenz, bis sie wirklich sicher ist, bis sie wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist, ne? Genau. Das könnt ihr natürlich im Grunde genommen theoretisch als Band auch tun, aber ich glaube, dass im Bandkontext schon so, ich sag mal, wahrscheinlich die kleinstmöglich reingezoomte Sache, würde ich sagen, eine 2- oder 4-taktige Form wäre. Sage ich jetzt mal so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Es sei denn, es geht jetzt um ein Unisono-Fill, was irgendwie ja 1,5 Viertelnoten lang dauert oder so. Da kann es ja nochmal anders sein. Ne? Aber ja. Genau. My 2 Cent zu der Geschichte. Was sagst du zum Thema Subdivision?
Also habe ich hier ja bei mir auch stehen und ist. Warte mal, wo hatte ich das eingesetzt? Ja, ich hatte das bei, wo man anfangen soll, ne, generell Rhythmusgefühl, dass man erstmal den Puls durchziehen kann und dann im Verhältnis zum Puls eben auch die Subdivisions klar hat. Ich hatte in der letzten Folge drüber, da kamen direkt 2 Schüler an und sagten, oh, das ist mir hier, dass No Roots etwas komplexer ist, als man das vielleicht auf den ersten hört, weil das eben nicht alles nur Offbeat, also Achtel-Offbeat sind oder so. Wäre ihnen dann erst klar geworden, als sie es gehört haben. Genau, bitte nicht. Wer hat mir das denn noch erzählt? Irgendjemand war bei Alice Merton und hat die auf irgendeinem Stadtfest gesehen oder so und hatte dann bemängelt, dass ist das jemand, der beim Konzert da war? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendjemand hat mir das erzählt, dass sie keinen Bassisten dabei hatte. Und er meinte, das geht ja nicht. Was? Also, das ist ja keine Ahnung.
Nee, das ist doch eine richtige Band.
Also, ja, aber da irgendwie meinte er, da wäre kein Bassist dabei gewesen. Was meinte er? Naja. Was? Okay. Keine Ahnung. Aber vielleicht bei dem Gig oder so. Vielleicht war es. Ich überlege auch, ob das irgendein Firmending war. Ich krieg's gerade nicht mehr zusammen, wer mir das erzählt hat. Einfach wieder eine krasse Woche. Naja, auf jeden Fall hatte ich letztes Mal gesagt, dass uns der Song zum Beispiel dann auch viele Schüler gebracht hat, sag ich mal, als Lehrer, weil das halt dann, wenn du noch nie über Sechzehntel nachgedacht hast und dann sagt auf einmal jemand, lass uns den Song spielen und du hörst das so und denkst, ach, das ist doch eingängig. Hm. Und dann sollst du aber plötzlich, wenn du noch nie bewusst über die Subdivision Sechzehntel nachgedacht hast, sollst du sicher mal die zweite, mal die dritte, mal die vierte Sechzehntel treffen. Mhm. Die erste, sage ich jetzt mal auf den Puls, die ist ja easy. So, ne? Die dritte ist ja eigentlich als Achtel Offbeat auch noch cool. Aber dann geht's halt los, ne? Und ja, und da ist dann total wichtig, dass man eben auch da eine Intuition entwickelt, indem du lernst, wie fühlen sich Sechzehntel also überhaupt an. Das sind jetzt, ich habe immer den Puls und aber im Kopf muss ein Taka, 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 muss eigentlich immer eine Viertelung davon durchgehen. Mhm. Und dann kann ich die halt erstmal mitzählen und krass konzentrieren und so an die richtigen mhm. Stellen setzen, die Noten, und irgendwann geht es dann eben ins Unbewusste, Intuitive über. Mhm. Und deswegen ist gerade für uns als Rhythmusgruppe finde ich Subdivisions unfassbar wichtig, und da sind wir jetzt noch gar nicht irgendwie bei irgendwelchen verrückten Sachen mit Behind, On Top und was weiß ich, ne, sondern ich einfach ein
Beispiel,
nur
mal. Ja. Ich gebe dir mal ein Beispiel für eine verrückte Sache, die viele Menschen, mit denen ich spiele, natürlich überhaupt gar nicht wissen, dass das so ist. Du wirst das wahrscheinlich wissen. Wir beide haben des Öfteren schon einen Song gespielt, wo es einen Abschnitt gibt, der so von binär immer mehr ins Ternäre slidet und dann wieder ins Binäre zurückgeht. Weißt du, von welchem Song ich da rede? Ist das auf dem Schirm? Oder fühlst du es einfach? Also, und es ist ein Song, bei dem man das nicht erwartet.
Killing in the Name?
Auf jeden Fall.
Das Intro-Ding, ne? Das ist erst, ist das eine 3-3-2... Nee. Das, aber auch das da ist es so, dass da was von der Phrasierung so ist, dass es erst so 3-3-2 ein bisschen eckig ja. ist, und wenn der Schlagzeuger ja. das mitmacht, dann werden es ja. aber eher Triolen, dass alle Schläge gleich lang sind. Ne? Ja, also die spielen okay, auf ja. jeden Fall krass mit diesen genau. Sachen, wo es sich fast gleich anhört und du da auch eigentlich echt Jahre brauchst, bis du den Unterschied irgendwann wirklich hören kannst.
Genau, du hast natürlich recht, ja, natürlich im Intro ist es auch, weil am Anfang ist es binär, ne? Und dann
das meinte ich, ja.
Ja, genau. Die ist ja noch sehr offensichtlich. Tatsächlich, wenn du dir den Pre-Chorus anhörst, da, dann sind die ersten vier noch sehr binär und der wird mit jedem Bab immer triolischer. Also mhm. Am Ende ist es wirklich und dann ist der Refrain, ist jetzt angeschaffelt irgendwie.
Der ist bei seinem Metronom aus Versehen an das Shuffle-Rad gekommen und hat das immer weiter.
Ich glaube, dass das sehr on purpose ist.
Ja, auf jeden Fall. Genau wie im Intro auch, ne? Dass das ja. erst so ein bisschen eckig ist und dann genau. hast du einfach dann, wenn er mit reinprügelt, der Drummer, hast du diese Energie, dass die alle gleich lang werden und das dann mhm. einfach ta-ta-ta wie Faustschläge rechts, mhm. links, rechts. Genau.
Und,
ja.
Schönes Bild mit den Faustschlägen bei dem Song. Das ist sehr passend. Aber mit Musiker, den wir, glaube ich, beide sehr schätzen, Sebastian, ne, der das immer perfekt abledert. Ich wette, dass der noch nie darüber nachgedacht hat, aber weil er natürlich das Lied total liebt und in- und auswendig kennt und einfach das übers Gehör direkt sozusagen, ja, wie sagt man das, extrapoliert. Also das passiert halt trotzdem richtig, ohne analytisch zu wissen, dass das eigentlich total krass ist, ne?
Ich habe da auch das erste Mal, das noch gar nicht so lange her, drüber nachgedacht, als irgendein Schüler sagte, du, ich habe hier zwei Bücher, in dem einen Buch steht das die ganze Zeit als Triole und in dem anderen Buch halt als punktierte Achtel, Sechzehntel, bla bla, ne? Also eher als 3-3-2-Unterteilung. Was ist denn jetzt richtig? So, dann habe ich mir den Song angehört und habe gesagt, okay, kommt auf den Takt an welcher Stelle du im Song bist, so, ne? Und aber natürlich ist es selbst in den gekauften Büchern hier original Künstler autorisiert, bla, was da immer vorne drauf steht, so, dass sie das auch teilweise dann einfach entweder die ganze Zeit als Triole oder entweder die ganze Zeit als 3-3-2 Figur, und dann gibt's vielleicht auch welche, die es richtig machen, aber ich habe da auch vorher ehrlich gesagt nie drüber nachgedacht, so. Ja, auch das, also das andere, was du jetzt gesagt hast, da höre ich dann wahrscheinlich auch, also das fühlt sich ja auch natürlich mit jedem Drummer, mit jedem Gitarristen, mit dem man das spielt oder so, doch etwas anders an, eventuell die Nummer auch, ne? Und ich glaube, da hängt man sich oder muss man sich natürlich auch an den Drummer irgendwie dranhängen. Und deswegen, aber die Stelle, die du meinst, werde ich mir auch nochmal genauer anhören.
Ich wollte es ja gerade sagen, hörst du gleich mal an und dann schnacken wir nochmal quasi hinter der Kamera drüber. Ist schon super spannend und Also, und hätte man jetzt nicht so erwartet, mit Ausnahme des offensichtlichen Intros natürlich, ne? Genau. Und ist ein super, also ich meine, wenn das dann wieder von dem Refrain zurückgeht in die Strophe, also unser Hauptthema heute ist ja Groove, ne? So wird's gemacht, liebe Leute. Also diese Bremsung, die ja auch, das ist ja nicht irgendwie ad hoc, sondern der fährt ja wirklich über einen Takt das Tempo wieder dahin, wo sie es haben wollen, so, ne? Das ist schon toll. Das ist schon ein gutes Stück.
Genau, so. Und ja, letztendlich ist Groove aber auch ja manchmal Sachen, wo man erst denkt, von der Theorie her, ja, das muss ja komisch sein. Ich erinnere mich, dass wir irgendwann mal, an unserem Bass and Drums Wochenende so ein Beispiel gebracht hatte von, was ist das denn, Jailhouse Rock von Elvis oder so. Ach Gott, ja. Da wo ich gerade dran denke, ich spiele morgen wieder Elvis. Gleich nochmal ein bisschen Songs üben. Wo der Bass halt so dieses typische da spielt, genau. Und das, ja. die Drums sind aber angeschaffelt. Und dann denkst du eigentlich auch, ich sag meinen Schülern, Schülerinnen eigentlich immer, ja du, da müsst ihr schon mit einer Stimme sprechen bei vielen Sachen und so. Und dann gibt es doch immer Beispiele, wo Leute genau das Gegenteil machen. Dieser Rap macht dann auch was Cooles quasi. Ne?
Hast du im Reggae tatsächlich relativ viel. Ja. Im Reggae wird sehr, sehr viel, also so, vor allem in Fillstellen, aber gibt auch viele Stücke, die sehr viel mit dieser Reibung arbeiten. Da bist du dann quasi Opposition in der eigenen Regierung. Ne? Unter Umständen als Drummer. Oder
da könnten wir jetzt ziemlich abdriften in den politischen, ins politische Tagesgeschäft. Aber
nee, das lohnt sich nicht. genau. Und ansonsten, weil wir das ja heute sehr Bass- und Schlagzeug zentriert obviously aufgezogen haben, hatte ich dir noch so einen schönen Clip zum Thema Groove im Grunde genommen geschickt. Corey Wrong mit der Dave Matthews Band war halt so eine iPhone-Aufnahme, aber oh Gott. Also, wenn hier ein paar Gitarristen zuhören, die noch nicht wissen, wer Corey Wrong ist, Groove halt, ne? Wäre so mein Beispielkandidat.
Ja, also der ist ja einfach der krasser Rhythmus-Gitarrist so, ne? Und genau.
Weil er auch schöne Soli spielt. Ist auch
ja, das auch. Und auch einfach mal coole Bands hat. Ne? Ich habe einen Schüler, der gerade der kam irgendwie um die Ecke und sagte, ja, ich habe hier mich bei irgendeiner Band beworben. Ich glaube, das ist eine relativ große Besetzung auch. Mhm. Und er kam mit völlig krass ausgeschriebenen Noten von einer Nummer von Corey Wong an und hatte noch irgendwelche, und noch eine andere Nummer, wo er sagte, boah, das hier finde ich schwer, können wir uns das mal angucken? Und das waren komplett punktierte Sechzehntel als Groove. Wir haben ein neues Recording gestartet.
Ja, ich wollte mein Mikrofon anschalten und mein Mauszeiger war auf Recording an aus. Naja, alles gut. Also wird alles laufen.
Okay, du musst das nur zusammenschneiden gleich.
Ja, natürlich, klar. Ich habe heute keine Anschlusstermine.
Okay, also nochmal kurz, wo war ich stehen geblieben, nachdem Dustin das Recording sabotieren wollte hier.
32. Noten punktiert, 16.
16. punktiert, 32. am Ende. Ne? Ja, und da habe ich dann auch gesagt, okay, pass auf, wir haben uns schon mal mit der 3-3-2-Figur beschäftigt und dann eben mit Dreierverschiebern, wenn du das ein bisschen länger hintereinander packst, ne, weil wir alles in Zweier- und Viererpäckchen fühlen im normalen binären System und wenn du dann Dreiergruppierungen dagegen setzt und so, da geht's dann am Ende auch wieder darum, ich habe das mal in einem kleineren, einfacheren Kontext bewusst geübt, habe da jetzt eine gewisse Intuition, wie sich so Dreierverschieber anfühlen und kann das dann irgendwann auch auf so einer Ebene durchziehen. Aber das war auch krass, da habe ich so überlegt, okay, ich glaube, ich habe sowas irgendwann mal selber gespielt, aber punktierte Sechzehntel im Unterricht, da hat noch nie jemand gefordert.
Nee, aber das kannst du ja dann, also ich würde mir das dann wahrscheinlich einmal umschreiben auf punktierte Achtel, also dass ich halt einfach sehen kann. Ne?
Rate, was ja ich getan habe, genau. Ja. Ich habe als erstes, habe ich das umgeschrieben für ihn oder mit ihm dass man quasi nicht den ganzen Takt einfach punktierte Sechzehntel schreibt, sondern hab's halt so geschrieben, dass du wirklich die Viertelpäckchen auch siehst, dass du siehst, wann kommt was nach dem Puls, vorm Puls etc. Und dann habe ich aus einem Takt zwei Takte gemacht und habe Achtel und Sechzehntel geschrieben und dann ist es natürlich viel, viel klarer, dann ist man wieder so ein bisschen in der Wohlfühlzone, auch wenn das dann doch eine ganze Menge Dreiergruppen hintereinander sind. Ne? Genau, aber so muss man immer, wenn man irgendwas hat, was jetzt rausgeht aus der Komfortzone, versuchen da wieder reinzukommen, beziehungsweise einfach so mit einem so engen Fokus zu üben und an das Grundproblem ranzugehen, dass man nachher es doch schafft, Intuition da reinzubringen wieder. Ja.
Intuition und Intention, würde ich sagen.
Ja, auch gut.
Das sind ja im Grunde genommen eigentlich die beiden Zauberwörter, wenn es um einen fetten Groove geht für dich, oder? Also ja, schon.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Ja, und perfekt. Hast du noch was?
Nee, ich bin jetzt völlig verwirrt. Du hast mich, ich war gerade so geschockt, weil ich auf die Uhr geguckt habe und so, oh, ich habe gleich noch Unterricht, wenn wir das nochmal von vorne anfangen müssen.
Nee, alles gut. Das wird, also wenn ihr diesen Teil dieses Podcasts noch hört, dann habe ich einfach einen dummen Fehler gerade gemacht. Genau, den ich dann jetzt gleich ausbügeln werde im Schnitt, hoffe ich.
Ja.
Alles klar.
Ich glaube, da waren eine Menge Ideen dabei. Letztendlich stellt euch auch euren Unsicherheiten, ist wahrscheinlich so ein Ding. Ne? Also es gibt diese ganzen Bereiche, die ich am Anfang aufgezählt habe. Und dann gibt's ja zwei Möglichkeiten. Entweder stärke deine Stärken oder versuch deine Schwächen auszumerzen. Und ich denke mal, in Punkten wie Rhythmus oder irgendwas kann man jetzt nicht sagen, naja, ich habe halt andere Stärken, dann arbeite ich doch an denen. So, da muss man seine Schwächen in dem Bereich, sollte man, wenn man in der Rhythmusgruppe ist, schon irgendwie auf die Kette kriegen. Und genau, aber natürlich niemand von uns hat beim Spielen diese, weiß ich nicht, 15 Punkte oder so, die ich vorhin genannt habe, gleichzeitig auf dem Schirm. Und auch beim Üben, selbst wenn ich mal so mit rotierender Aufmerksamkeit durch mehrere Sachen zirkuliere, beim Spielen komme ich dann nicht an allen vorbei. Nicht immer und auch nicht permanent oder so. Ne? Vieles passiert halt einfach. Aber über die Jahre hat man doch an den Punkten irgendwann mal gearbeitet.
Auf jeden Fall, man hat ein paar Meter gemacht, ne? Das ist schon so. Nun gut, dann würde ich sagen, schließen wir heute wieder einmal, wenn ich heute, wann dann mit den Worten?
Hauptsache grooved.